Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich grüße euch mit dem Wochenspruch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Verstocken ist ein Wort, das aus unserem alltäglichen Sprachgebrauch fast verschwunden ist. Hartleibige Verstocktheit. Wer kann mir übersetzen, was das bedeuten soll? Man könnte sagen, das Wort geht hier rein und da wieder raus. Heute schaltet eure Ohren nicht auf Durchzug, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Lasst uns unser erstes Lied anstimmen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Der Herr wird dein ewiges Licht sein. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Geliebte Kinder Gottes, öffnet eure Herzen. Vor dem heiligen Gott erkennen wir unsere Unwürdigkeit. Lasst uns dem Herrn unsere Übertretungen und Verfehlungen bekennen und um Verzeihung bitten im Namen Jesu Christi, unseres Erlösers und Mittelsmannes. Flüchten wir uns in sein grundloses Erbarmen und flehen: Gott sei mir, Sünder, gnädig.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Der schrankenlos mächtige, geheimnisvolle Gott hat sich über uns erbarmt, seinen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an den Namen Jesu Christi glauben, Möglichkeit eröffnet, Gottes Kinder zu werden, Erben des ewigen Lebens, und ihnen als Unterpfand der künftigen Vollendung den Heiligen Geist fest versprochen. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden für Zeit und Ewigkeit. Lob singt Gott, Lob singt seinem Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe
uns beten. Lebendiger, treuer Gott, du hast uns, deinen Menschen, Geschöpfen, das Licht der Vernunft gegeben, sodass wir unsere Umwelt erfassen und gestalten können. Und du schenkst uns das Licht deiner Offenbarung. Durch die Bibel enthüllst du uns, was keine menschliche Vernunft sich je ausdenken könnte: dein Wesen und deine Heilstaten, die du zu unserer Erlösung inszeniert hast. Wir bitten dich, reiß uns aus aller Verblendung und Verfinsterung unserer Herzen, dass wir Christus nachfolgen, dem Licht der Welt, und so das Leben gewinnen. Durch ihn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und Leben spendet, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeutete. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Antworten wir auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Nein, Gott sei hoch gepreist, dass uns
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Habt ihr auch die Wehmut herausgehört aus dem Evangelium, das uns gerade gelesen wurde? Die Wehmut, die über dieser Geschichte liegt, dieses Gleichnis, diese Bildergeschichte, hat Jesus auf dem Höhepunkt seines Wirkens erzählt. In hellen Scharen sind die Leute zu Jesus geströmt. Aus Raumnot hat er in einen Kahn treten müssen, um von dort aus zu seinen Zuhörern zu sprechen, am überfüllten Strand, wenn die Massen so herbeiströmen, wenn sie tagelange Anreise in Kauf nehmen mit Strapazen, Hunger und Durst, wenn sie das machen, obwohl sie ja keinen müden Euro dabei verdienen und auch keinen großen Nervenkitzel erwarten können. Wenn sie das einfach tun, weil hier ein Mann vom Selig werden spricht, dann sollte man doch meinen, dass die Rettungssehnsucht der versammelten Menge und der glühende Strom ihrer aufgeschlossenen Ohren und Herzen sich ansteckend auf den Prediger, auf den Redner auswirken müsste. Also wenn so eine, ich nehme jetzt wieder so ein altertümliches Wort, was aus dem Sprachgebrauch ja fast verschwunden ist, wenn so eine Heilsbegierde sich in so einem Zustrom zeigt, müsste man doch meinen, also dass das auch den Prediger packt. Wäre Jesus ein Mensch, wie jeder andere auch, dann hätte er mit seiner Hand auf die Massen gedeutet und zu seinen Freunden gesagt, der tote Punkt ist überwunden. Ein großer Dammbruch hat sich in den Herzen ereignet. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden und schaut euch an, wie das in hellen Flammen steht. Stattdessen spürt ihr in dem Gleichnis, was für eine Wehmut sich durch das Herz unseres Herrn zieht. Weil da die Rede ist von der vielfachen Vernichtung des göttlichen Samens, von seiner Vernichtung in versteinerten Herzen unter der Glut der Sonne durch dornige Verstrickungen und räuberische Vögel, muss man sich da wundern über die Wehmut unseres Heilands, wenn er das so vor sich sieht, wie es dem Wort Gottes unter den Menschen ergeht, die an dem Wege sind, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel, der ist hier durch das Bild von den Vögeln dargestellt und nimmt das Wort von ihren Herzen, damit sie nicht glauben und errettet werden. Lasst mich zunächst erklären, was mit dieser bildhaften Szene gemeint ist. Der Weg, von dem hier die Rede ist, der hat ja gar nicht die Funktion, Samenkörner aufzunehmen, sondern der Weg ist dazu da, dass die Leute über ihn hinweggehen können. Deshalb ist er ja festgetreten und ziemlich glatt getrampelt. So wie es geteerte, glatte Straßen gibt, so gibt es regelrecht asphaltierte Herzen. Die sind glatt und eben und machen meist was her. Im öffentlichen Leben spielen sie oft eine nicht unbedeutende Rolle. Asphaltbahnen und Straßen tragen oft auch einen bekannten Namen. Man muss sie kennen, wenn man irgendwo hin will, wenn man zu was kommen will. Es gibt sehr viele Leute, die man genau wie diese wichtigen Verbindungsstraßen kennen muss, wenn man irgendwie was erreichen will. Sie haben Schlüsselstellungen inne. Sie sind einflussreich und man kommt nur über sie zum angepeilten Ziel. Es hat ja auch seinen guten Sinn, dass es solche Leute gibt. Niemand muss einem anderen einen Vorwurf daraus machen, dass er einflussreich ist. Niemand wird einer ordentlich geteerten Straße einen Vorwurf machen, dass sie kein Acker ist, kein aufgepflügter Acker, sondern eben hart und glatt. Aber das, was auf der einen Seite ein Vorzug ist, könnte eben auf einem vielbegangenen und geteerten Weg auch wieder ein Nachteil sein. Wer nur ein Weg ist, über den der tägliche Verkehr des öffentlichen Lebens hinweggeht, wer quasi eine vielbeschäftigte Straße ist, über die stündlich die Leute hinweg hasten und auf der keinen Augenblick Ruhe herrscht. Das Handy klingelt, Faxe treffen ein, die Mailbox ist zu 80% schon wieder voll. Der wird schwerlich den Samen des ewigen Wortes auf sich wachsen lassen können. Die Leute, die überall ihren Hintern dabei haben müssen, in Ansbacher Land sagt man so ein Bederler auf alle Suppen, so ein Hansdampf in allen Gassen, das ist der am meisten gefährdete Typ Mensch. Wer nicht mehr täglich wenigstens ein Viertelstündchen Ackerboden sein kann, wer sich nicht mehr aufpflügen lässt und darauf wartet, was Gott in seine Furchen legt, der hat das Spiel im Entscheidenden schon verloren. Geschäftigkeit und Umtriebigkeit sind ja an sich noch keine Frucht, die bleibt, sondern im Grunde Leerlauf. Aber wir sollten nicht nur an die großen Straßenmenschen mit bekannten Namen denken, auch wir kleinere Leute sind ja gemeint. Das zeigt uns das Bild von den Vögeln, die ja nicht nur die großen Autobahnen oder Bundesstraßen, sondern auch die gewöhnlichen Feldwege heimsuchen mit ihren pickenden Schnäbeln. Die Vögel picken den Samen vom Weg. Es liegt also nicht an irgendeiner mangelnden religiösen Musikalität, wenn Gottes Wort bei uns nicht zum Zug kommt, und auch nicht an Begriffsstutzigkeit, sondern da sind andere Mächte mit im Spiel, die den göttlichen Samen zerstören und am Keimen hindern können. Kennen Sie das nicht von sich selbst? Da stehen Sie vor der Frage, ob Sie jetzt nicht mal wirklich regelmäßig unter Gottes Wort kommen aus freien Stücken. Und schon tauchen noch viele andere Gedanken und Begehrlichkeiten auf, Dinge, die Sie auch noch haben wollten, Sachen, die Sie auch unbedingt meinen, noch ganz schnell erledigen zu müssen. Und das bildet eine Art Sog, in dem wir immer wieder zu geraten drohen und der uns dem Anruf Gottes nicht stille halten lässt. In jedem von uns stecken bestimmte Gedankenmächte, die ihn beherrschen wollen und die einen erschreckend totalitären Anspruch auf unser Herz geltend machen können. Und diese inneren und äußerlichen Antreiber haben die ernsthaften Christen zu allen Zeiten gewusst. Und deshalb haben sie innere Gegenkräfte dagegen mobil gemacht. Vor allem haben ernsthafte Christen die Heilige Schrift betrachtet und haben gebetet. Und sie haben gewusst, das kann man nicht so nebenbei machen. So wie man nebenbei vielleicht ein paar E-Mails checken kann und noch nebenbei telefonieren. Gottes Wort ist nämlich anspruchsvoll. Es will wenigstens eine kleine, bescheidene Zeitstrecke am Tag unser einziger Begleiter sein. Man kann Gottes Wort nicht mal zwischenreihen lesen. Wenn man schon wieder auf dem Sprung ist und die Türklinke in der Hand hat, So etwas verdaut man nicht, das kann in Fleisch und Blut nicht übergehen. Frühere Christengenerationen, die intensiven Gottesleute, reden nicht umsonst von der Schriftbetrachtung. Das bedeutet, dass man dieses Wort in seinem Herzen hin und her bewegt, von verschiedenen Seiten betrachtet, überdenkt und immer wieder auch versucht, auf sich selbst zu beziehen. Wenn wir das tun, dann können diese Worte zu einer inneren Macht in unserem Herzen, in unserem Hirn werden, die gegen die anderen Ansprüche und Antreiber ankommt. Ihr Lieben, achtet auf die Gedankenmächte und auf die Sogbildung in euch. Achtet auf die Vögel, die rings um euch herum voller Erwartung und startklar lauern. Ihr wisst selber, wo die am meisten ihre Einflugschneisen haben. Martin Luther sagt einmal, wir können es nicht verhindern, dass die Vögel uns um den Kopf flattern. Aber wir haben uns zu hüten, dass sie ihr Nest auf unseren Köpfen bauen. Wenn sie erst heimisch bei uns werden und ihre Zentrale in uns eingerichtet haben, ist es um den Samen des Wortes Gottes geschehen. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Aber sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, doch zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Auf den ersten Blick schaut so aus, als ob es diesem Typ Mensch besser ginge. Er ist zuerst, wenn er das Wort aufnimmt, ganz begeistert. Er ist ja kein nacktes Felsgestein, sondern es ist immerhin eine dünne Humusschicht da, in der das Wort keimen kann. Eine dünne Schicht Mutterboden. Und es schlägt wirklich an. Dieser Mensch ist wirklich angesprochen und beeindruckt, ergriffen davon, dass ihm Gottes Wort unter die Haut und an die Nieren geht. Die Leute um ihn herum sagen, bei dem hat's wirklich eingeschlagen. Oder er scheint erweckt worden zu sein, wie man zumindest früher sagte. Seit der Pfarrer XY hier predigt, taucht er sogar wieder in der Kirche auf. Aber eines Tages ist dann wieder Sense, da ist das Herz aus einer glühenden Kohle zu einem schwarzkalten Klumpen geworden. Was ist passiert? Meist, liebe Gemeinde, wenn ich das vorsichtig so sagen darf, meist sind in solchen Fällen auch hochgeputschte Gefühle im Spiel oder mit Verlaub bestimmte politische, gesellschaftspolitische Ansichten. Wenn jemand ganz high aus einem Gottesdienst herauskommt, dann ist das immer ein bisschen verdächtig. Das könnte verdächtig sein. Denn wo das Wort Gottes wirklich eingeschlagen hat, da muss auch immer etwas in uns sterben. Da muss man auch tief hinunter. Da muss man wieder geboren werden. Und wenn schon eine körperliche Geburt keine schmerzfreie Angelegenheit ist, dann ist es bei der geistlichen Geburt nicht viel anders. Da gibt es viele Wehen, bis sich das neue Leben durchgerungen hat. Da muss nicht nur eine Nabelschnur, da müssen viele Schnüre und zweifelhafte Bindungen durchgeschnitten werden. Wenn man bloß high ist und fasziniert, da ist es meist die sprachliche Gewandtheit gewesen oder der eigene Seelenschaum. Das Wort Gottes aber ist, und deswegen ist die Aufgabe eines Pfarrers nie ganz leicht, das Wort Gottes aber ist kein Ohrenschmaus, sondern die Bibel sagt, das ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wer da nicht auch den ein oder anderen blauen Flecken davon trägt, soll nicht so sicher sein, dass es bei ihm wirklich eingeschlagen hat. Wenn es uns nicht um Jesus Christus selber geht, sondern um den Erlebniswert und das Feeling, wenn die christliche Veranstaltung vor allem mitreißend, brandaktuell und trendy sein muss oder wenn es sich nur um den sakralen Schauer eines gewaltigen Gesamtkunstwerks handelt, dann ist das alles schön und gut, hat ja auch seinen Wert, aber es ist nicht Jesus Christus selber, denn bei alledem braucht sich ja nichts in uns zu wandeln. Da braucht die eigene Selbstgerechtigkeit nicht sterben. Da muss man seinen Sinn nicht wandeln. Da muss man nicht umdenken. Da gibt es auch keine Lebenserneuerung. All das schlägt keine Wunden. Und weil wir keine Wunden haben, schreien wir auch nicht nach dem Arzt. Und weil uns die Augen verschlossen bleiben für die Tiefe, in der wir stecken, schreien wir auch nicht nach dem Retter, der uns rauszieht. Weil wir aber nicht von Herzen nach ihm rufen, darum ist er auch nicht da. Und weil er nicht da ist, wird auch unser Verhältnis zum Nächsten nicht besser. Da wird es in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft nicht anders. Da wird es mit unserer Lebensangst und mit unserer Gier nicht anders. Liebe Gemeinde, ich bin ja so gern zu euch gekommen und ich bin gern da, weil es nichts Beglückenderes gibt als ernsthafte Christenmenschen, die zueinander halten. Und es gibt andererseits nichts Zersetzenderes als nur angehauchte Kirchenakteure, die mit tausend Samenkörnern bestreut sind und in deren Leben es dennoch kein Wurzelwerk gibt. Wussten Sie, dass Josef Stalin, einer der größten Massenmörder der Menschheitsgeschichte, dass der jahrelang ins Priesterseminar gegangen ist und orthodoxer Pfarrer hat werden wollen? Liebe Gemeinde, der Antichrist ist immer ein rasend gewordener Halbchrist. Darauf kann man sich verlassen. Muss ich jetzt noch viel von den Dornen reden, unter die die Samenkörner fallen können, sodass sie ersticken unter den Sorgen, Freuden und Lüsten der Welt? Die Dornenmenschen, das sind offenbar Leute, auf deren Grund und Boden noch etwas anderes aufgeht als der Same des Wortes Gottes. Und das ist ja bei uns allen so. Jeder von uns hat eine heimliche Achse, um die sein Leben schwingt. Jeder hat einen unheimlichen Preis, für den er sich und sein Seelenheil zu verkaufen bereit wäre, oder doch zumindest fast. Wo sitzt diese Achse in Ihrem und deinem Leben? Ist es ein bestimmtes Image, ein Bild, das meine Umwelt unbedingt von mir haben soll? Oder ist es nur die Bequemlichkeit neben der Fernbedienung vom Fernseher? Welches ist für mein Herz jener schauerliche Preis? So, und mit alledem haben wir wie mit einem fotografischen Negativ bereits aufgezeigt, worin das gute Land besteht, das hundertfach Frucht bringt. Hier geht es um die Leute, die nicht nur hören, sondern auch behalten. Leider scheint für unsere und auch die kommende Generation ja bereits, oder die bereits anwesende Generation, mit 50 muss man da in der Zwischenzeit ja mehrere Generationen zählen, scheint ja bereits das Zuhören eine echte Schwierigkeit zu sein. Vom Lesen und sinnerfassenden Lesen wollen wir ja mal gar noch nicht reden. Es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass im Unterricht, wo also vor Corona durchschnittlich in der Grundschule eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten selbstverständlich war, bevor man wieder das nächste Medienfeuerwerk hat abzünden müssen, damit die Aufmerksamkeit wieder geweckt wurde, dass wir da in der Zwischenzeit bei 7 bis 8 Minuten angekommen sind. Also es ist ein zunehmendes Problem. Und es gibt dazu ja auch einen schleichenden Analphabetismus, sodass weite Teile der Bevölkerung gar nicht in der Lage sind, 5 Sätze der Bibel sinnerfassend zu lesen. Aber jetzt das Wort behalten und mit ihm rechnen, das ist die große Probe. Mit dem Wort rechnen, das heißt ganz einfach es ernst nehmen, dass Jesus unsere Ketten zerschlagen kann und dass wir deshalb auch nicht mehr wie die Maus vor der Giftschlange sitzen müssen und auf die Ketten zu stieren brauchen. Gott beim Wort nehmen, das heißt, wenn all meine inneren Gefühle dagegen sprechen, wenn der ganze Augenschein dagegen spricht, wenn sie in einer notvollen Klemme stecken, ob sie über den Verlust ihres geliebten Angehörigen Frieden finden, ob sie sich doch noch außergerichtlich werden einigen können, wie das mit der Schulausbildung zu einem guten Ende führen soll, wie das mit der Zukunft unseres Landes weitergehen soll, dass sie dann Gott beim Wort nehmen und sagen, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Das Wort ernst nehmen heißt, jetzt wirklich mal in meinem Mitchristen meinen Bruder zu sehen, den Bruder meines Heilands. Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Mit Gott muss man ganz realistisch rechnen, wenn man ihn in sein Leben holen will. Gott lässt sich im Einsatz erkennen. Über Gott lässt sich nur auf Knien ordentlich nachdenken. Scheue das Umdenken und Neudenken, scheue das innere Sterben deiner Selbstgerechtigkeit nicht, damit du zum Frieden kommst, der höher ist als alle Vernunft. Sonst schlägst du Gott die Türe zu. Mit einem abschließenden Wort, Jesus sagt euch, sei ein ordentlicher Ackerboden, halte dem Wort still, schaff die Verhärtungen und Vorbehalte weg. Klemmt Gott nicht in ein paar Ritzen eures Tagesgeschäftes ein, gebt ihm vielmehr einen Raum der täglichen Stille. Schaffet, dass ihr errettet werdet mit Furcht und Zittern. Auch dieses Wort steht in der Bibel. Gottes Wort vermittelt uns Gottes Gnade. Und Gottes Gnade ist pure Gnade, aber sie ist keine billige Gnade. Man muss alles, was man ist und hat, dran geben. In die Hölle kann ich bummeln. Das Himmelreich kann man nur mit Leidenschaft an sich reißen, ja? Liebe Gemeinde, es ist durchaus aufregend, ein Christ zu sein. Da geht es um nicht weniger als ums Ganze. Und auf den stillen Äckern passiert mehr als an den großen Knotenpunkten, über die sich die Blechlawinen schieben und wo die Handys und Smartphones klingeln. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. nochmal der Wochenspruch aus Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Der Gemeinde wird für folgende Gaben herzlich gedankt. 176 Euro im Opferkasten, 47 Euro in der Kollekte, beim Kindergottesdienst 5 Euro, beim Heiligen Abendmahl 126 Euro. 240 Euro beim Gemeindenachmittag und 95 Euro bei der Bibelstunde in Unterhartmannsreuth. Außerdem wurden folgende Spenden aus verschiedenen Anlässen gegeben. Für die Kirchturmsanierung 2x 20, 2x 30, 1x 40, 2x 50, 1x 200 Euro. Für den Posaunenchor 1x 25 Euro. Für die Jugendarbeit 1x 20, 1x 100 Euro für die Stelle des Jugendreferenten. 2x 20, 4x 50 und 1x 100 Euro. Ich sage für jeden Cent herzlich Dank. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung zum Kirchencafé im Gemeindehaus gleich anschließend und ja, morgen Abend im Hermann-Betzel-Haus findet um 19 Uhr der Konfirmanden-Elternabend zur Vorbereitung auf die Konfirmation heuer statt. Am Dienstag um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe im CVJM-Heim. Am Mittwoch um 16.30 Uhr trifft sich die Konfirmandengruppe. Der Bibelgesprächskreis für Erwachsene entfällt. Dafür um 19.30 Uhr herzliche Einladung zum Einführungsabend zu den ökumenischen Alltagsexerzitien, die heuer unter dem Thema Wagemut stehen. Am Donnerstag um 19.30 Uhr herzliche Einladung zur Gebetsgemeinschaft ins Hermann-Betzel-Haus. Es findet kein Bibelgesprächskreis an diesem Donnerstag statt. Am Freitag findet kein Jugendkreis statt, da vom 13. bis 15. Februar die Kinder- und Jugendmitarbeiterfreizeit im Waldheim in Weißenstadt stattfindet. Herzliche Einladung zum Gottesdienst kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Der Kindergottesdienst findet gleichzeitig im Gemeindehaus statt. Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit, also zumindest die kommende Woche und wahrscheinlich auch die kommenden zwei Wochen, die Kirche tagsüber nicht geöffnet sein wird. Man hat mir mitgeteilt, es gäbe also da irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Jugendliche, es gäbe da einen Jugendlichen oder einen jungen Mann, der von sich gegeben hätte, er wolle hier in die Kirche irgendwelche Feuerwerkskörper reinschmeißen oder irgendeinen Blödsinn machen. Und da wollen wir ein bisschen vorsichtig sein. Bestattet wurde aus unserer Gemeinde Herr Arno Benkert aus der Hauptstraße in Trogen im Alter von 93 Jahren. Getauft wird im Anschluss Karl-Lotta Baumgartner, ebenfalls aus Trogen. Und wenn wir jetzt im Anschluss an den folgenden Liedvers Fürbitte halten, bitte ich euch, dass wir gemeinsam beten, Gott, steh uns bei. Ich leite das jeweils ein mit dem Aufruf, wir rufen, Herr, zu dir. Jetzt kommt aber noch ein kleines Liedchen, nämlich die 573, segne uns, o Herr. Ganz großartig, muss ich noch sagen, Herrn Jürgen Krippendorf muss ich ganz herzlichen Dank aussprechen. Sie können es derzeit noch nicht sehen, weil die beiden Kerzenständer, die jetzt von ihm repariert worden sind, die stehen noch in der Sakristei, aber demnächst werden sie wieder 6 Kerzen in vollem Glanz vollständig auf dem Altar leuchten sehen und das verdanken wir dem Herrn Jürgen Krippendorf. Jetzt so.
Segne uns, o Herr,
das Leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. Segne uns, o Herr, deine Engel stell um uns, bewahre uns in deinem Frieden ewiglich. Segne uns, o Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich.
Lasst uns beten. Du, unser Gott, wir treten vor dein Angesicht, werden wahr vor dir, kommen mit unseren Sorgen, verwirrt von Versuchung, bedrückt von Anfechtung und rufen zu dir, Gott, steh uns bei. Höre auch auf unser sprachloses, stummes Beten und entzieh uns nicht dein Heil. Wir rufen zu dir, Gott, steh uns bei. Entflamme aufs Neue unseren verlöschenden Glauben und heile die Friedlosigkeit unserer Herzen. Wir rufen zu dir, Gott, steh uns bei. Wecke unter uns den Hunger nach deinem Wort und schenke uns den Mut, dich zu suchen. Wir rufen zu dir, Gott, steh uns bei. Führe uns heraus aus aller Oberflächlichkeit und allem Irrtum und befreie uns von aller Verstrickung in dumme Gewohnheiten. Wir rufen zu dir, Gott, steh uns bei. Nimm von uns die Hektik und die Hast unseres Lebens, den rasenden Stillstand in unserer Gesellschaft und lass uns zur Ruhe finden in dir. Wir rufen zu dir, Gott, steh uns bei. Gott, verleihe uns, die wir mit Tränen säen, dass wir mit Freuden ernten durch Christus, der mit dir und dem Tröstergeist regiert in alle Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.
Bitte nehmt noch einmal Platz. Ich danke sehr herzlich der Frau Hanna Schmidt heute auf der Orgel. Ich weiß noch nicht, war der Jan jetzt eigentlich dabei? Ja, er war auch dabei. Dann danken wir natürlich auch dem Herrn Gromhaus. Und, wie ist die Lage? Ich bitte dich, dich vertrauensvoll an die beiden Herren zu wenden.
Der eine Herr hat keinen Stift dabei.
Oh, Worte.
Aber der Andi schreibt gern.
Sonst nur auf der Orgel. Das ist wieder das Gleiche.